Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Zum 36. Mal geht heute Abend die Buchmesse in Turin, der Salone Internazionale del Libro, zu Ende. Und zwar mit einer überwältigenden Resonanz, das kann man jetzt schon sagen. Die Buchmesse gehört ohnehin zu den größten in Europa und in diesem Jahr hat sie noch einmal enorme Besucherzahlen verzeichnen können. Über 250.000, so lauten die ersten Schätzungen. Auch viele internationale Gäste sind angereist, Joël Dicker, Elisabeth Trout oder Orhan Pamuk. Ein besonderer Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der deutschen Sprache. Und meine Kollegin Maike Albart, die war in den letzten Tagen auf der italienischen Buchmesse unterwegs und wir erreichen sie jetzt noch in Turin. Guten Morgen, Maike.
Guten Morgen.
Kannst du uns vielleicht zuerst noch mal einordnen, was unterscheidet denn den Salone von diesen vielen, vielen anderen Buchmessen auf der Welt?
Das Besondere in Turin ist, dass hier die Schriftsteller und Schriftstellerinnen diejenigen sind, die die verschiedenen Bereiche kuratieren. Also sie haben das Wort, wenn es darum geht, Einladungen auszusprechen und auch Veranstaltungen zu konzipieren. Und das merkt man. Es gibt von ganz hochspezifischen poetologischen Veranstaltungen über die Frage, wie das Handwerk des Schreibens organisiert wird, über Übersetzungen bis zu ganz populären Veranstaltungen. Irene Doom zum Beispiel war vertreten als diejenige, die den Bereich der Romance kuratiert hat. Alles Mögliche. Also es ist breit gefächert und das macht die Lebendigkeit aus. Und es ist vor allem in diesem Jahr sehr politisch gewesen.
Ja, Stichwort politisch. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie politisch war diese Messe?
Es war eine sehr politische Messe. Gerade die postfaschistische Regierung, San Giuliano, der Kulturminister, war vertreten, hat schon immer wieder doch sehr viele Widerworte bekommen von Seiten der Schriftsteller. Rushdie hat ja ganz deutlich gesagt, es darf nicht sein, dass Schriftsteller verklagt werden von der Regierung. Und Scurati, der ja vor einigen Wochen zensiert wurde, das ist der Schriftsteller, der diese Mussolini-Bücher geschrieben hat. Auch bei uns war das zu lesen, dessen Rede zum Tag der Befreiung im April nicht gehalten werden durfte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der war gestern da und das war eine ganz eindrucksvolle Veranstaltung, weil er auch gesagt hat, heute werden die Schriftsteller und Schriftstellerinnen als Feinde der Regierung betrachtet. Das führt zu einer ganz unangenehmen Atmosphäre. Und da wurde der große italienische Staatspräsident Pertini zitiert, der gesagt hat, man muss über alle Ideen diskutieren, aber man darf sein Gegenüber nicht auf diese Art und Weise beschimpfen und an den Pranger stellen und fertig machen, denn das sei die Praxis der Faschisten gewesen. Und ich fand, das war hier sehr spürbar, auch eine große Bereitschaft, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und den Faschismus noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, um auch zu sehen, welches denn heute die Analogien sind und in welchen Bereichen besonders aufgepasst werden muss.
Jetzt gab es auch pro-palästinensische Proteste auf der Messe in Turin. Die konnten aber anscheinend recht rasch deeskaliert werden. Darüber hast du, Maike, gestern Abend im Deutschlandfunk berichtet. Was gab es sonst noch für Auffälligkeiten, für Überraschungen vielleicht, die du erlebt hast?
Ja, diese Proteste, die haben am Rande hier eigentlich eine Rolle gespielt, weil man sich schon darüber auseinandersetzen wollte, welche Bedeutung Jugendliche haben und junge Leser. Das war ein Thema. Und dann ging es aber auch um die Frage, welche rhetorischen Strategien die Postfaschisten haben, weil sie immer wieder dazu neigen, das war auch bei dem Kulturminister San Giuliano zu beobachten, eigentlich die Dinge zu verdrehen. Also die Antifaschisten, die hier eine ganz, ganz wichtige kulturelle zentrale Stellung haben, auch für die italienische Verfassung, die werden plötzlich funktionalisiert und mit irgendwelchen Reaktionären oder sogar äußerst rechten Denkern in Zusammenhang gebracht. Also man versucht eigentlich, die Karten neu zu mischen. Ich fand aber, dass gerade diese Diskussionslust sehr, sehr spürbar war und dass man eben auch jetzt in der Lage ist zu sehen, dass Mussolini nicht nur so ein Opernbuffo war, als den man ihn lange behandelt hat, sondern dass es fatale Konsequenzen hat, wenn mit der Vergangenheit sich nicht auseinandergesetzt wird. Das war also ein großes Thema hier.
Dieses Jahr auch der Schwerpunkt auf der deutschsprachigen deutschsprachigen Literatur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren angereist, zum Beispiel Lukas Bärfuß, Charlotte Knois, Sheda Basiar. Wie kamen denn diese deutschsprachigen Autorinnen und Autoren in Turin an?
Da hatte ich auch den Eindruck, dass eine sehr große Neugierde besteht. Es gab eine Veranstaltung zur deutschen Erinnerungskultur mit Shelley Kupferberg, Lukas Bärfuß und der italienischen Schriftstellerin Helena Janicek, die ja jüdisch-polnische Wurzeln hat. Und da ging es eben einfach darum, wie man heute spricht über das Vermächtnis der Vergangenheit. Und das fand ich gerade in dem Zusammenspiel mit dem Versuch dieser jungen Leute, pro-palästinensisch zu agieren und da einfach zu differenzieren und zu sagen, es ist nicht so einfach, es ist sehr viel komplexer. Das fand ich war auffallend. Und es ist natürlich schade, dass ausgerechnet in diesem Jahr das Goethe-Institut in Turin geschlossen hat. Selbst wenn man sich bemüht hat, in Mailand und in Rom die Dinge weiter aufrecht zu erhalten. Aber das war schade, das haben auch alle sehr bedauert und noch einmal zum Ausdruck gebracht. Aber es gab große Übersetzungsprogramme, um auch deutsche Debüts hier zu vermitteln.
Maike Albart mit Eindrücken von der Turiner Buchmesse. Heute Abend geht der Salone Internationale del Libro zu Ende.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Alexander Schäfer. Ich lese gerade 9 Wünsche für Archie von Helen Rutter. Das ist ein Kinderbuch, geht um einen kleinen Jungen, der in einer ziemlich bescheidenen Situation ist. Die Mutter, die ursprünglich ganz lebenslustig war, hat plötzlich Depressionen. Der Vater hat die Familie verlassen. Bei der neuen Familie ist Archie nicht wirklich willkommen. Und eines Tages kommt es dann zum Fahrradunfall und da erscheint ihm Lucas Bailey, ein Fußballer, der ihm 9 Wünsche gestattet. Wobei man nicht genau weiß, ob die Begegnung tatsächlich stattgefunden hat oder ob das einfach nur in seiner Vorstellung passiert ist. Also ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch, aber mir gefällt es bisher ganz gut. Gekauft habe ich es für meine Tochter. Kann auch noch gar nicht genau sagen, wie es ausgeht, aber ich hoffe natürlich, dass es möglichst gut für den jungen Mann ausgeht.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, zu welcher Klasse Sie sich zugehörig fühlen und warum eigentlich, hätten Sie dann spontan eine Antwort darauf? Könnten Sie sich einsortieren in die prekäre Klasse oder die klassische Mitte oder die Wohlständigen? Falls Sie das nicht können, falls Sie gar nicht genau wissen, wo jetzt eine Klasse aufhört und die andere Klasse anfängt, dann geht es Ihnen wie der Mehrheit der Menschen, die Ciani Sophia Höder für ihr Buch befragt hat. Die Journalistin schreibt über die Lüge von der Chancengleichheit, wie sie es nennt. Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher heißt ihr Buch und mit dem ist Ciani Sophia Höder jetzt im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich.
Ja, Sie haben das Experiment ja wirklich gemacht und immerhin 2 Stunden lang Menschen in Neukölln gefragt auf der Straße, zu welcher Klasse sie sich zugehörig fühlen. Die Mehrheit war ratlos und ich muss sagen, davon war ich doch schon überrascht. Wir haben in den letzten Jahren so viel von der Klasse gehört, dieser Begriff der Klasse, der hat ja auch so eine richtige Wiederentdeckung erlebt. Journalistinnen wie Anna Meyer, Marlene Hobrack, die haben Bücher darüber geschrieben. Haben Sie damit gerechnet, dass trotzdem so wenige Menschen auf der Straße was mit diesem Begriff Klasse anfangen können und sich vor allem schwer tun, sich selbst einer Klasse zuzuordnen?
Also die Mehrheit kannte schon den Begriff Klasse, aber hatte eher die Schwierigkeit, wo stehe ich, zu welcher Klasse gehöre ich? Und ich glaube, dass es den meisten gar nicht so leicht fällt, weil es ja keine definierte Klassenstruktur gibt. Es gibt so viele Definitionen und Formulierungen zum Thema Klasse, aber es gibt schon dieses Bewusstsein für eine Hierarchie, ein unten, Mitte, oben. Aber die meisten sagen dann gerne, sie sind in der Mitte. Unabhängig davon, ob sie viel, viel mehr Geld verdienen als die klassische Mitte oder nicht.
Ja, so ein Mittel, was vielleicht nahe liegt, um sich eben einzuordnen in solche Klassen, ist ja tatsächlich Geld, das Einkommen. Es gibt zum Beispiel eine Definition, die das Institut der deutschen Wirtschaft aufmacht, die Sie auch zitieren. Ja, wenn man also ein monatliches Nettoeinkommen von 1.385 bis 2.596 Euro im Monat verdient, dann zählt man zur Mitte, ab 2.597 Euro im Monat sogar zur einkommensstarken Mitte. Sie sagen jetzt aber, das Einkommen, das Gehalt, das ist gar nicht der einzige Klassenindikator. Warum? Was gehört da noch dazu?
Im Prinzip ist es diese Veränderung aufgrund der Bildungsexpansion und der Bildungsboom. Das heißt, es gibt nicht mehr nur die eine klassische Mittelschicht, es gibt zwei Mittelschichten. Die eine, die nenne ich im Buch die klassische Mittelschicht. Das sind Menschen, die eine Ausbildung machen, in ihren Beruf direkt einsteigen und oft auch ein bisschen mehr verdienen als die klassische akademische Klasse sozusagen. Und die zweite Klasse ist genau die, die von der Bildungsexpansion profitiert hat. Die nenne ich die aktuelle Mittelschicht. Sie haben meistens studiert, sie leben in Städten und im Prinzip diese beiden Klassen sind ökonomisch recht ähnlich. Aber es bedeutet nicht, dass nur deswegen, dass eine Person studiert hat, muss sie automatisch mehr verdienen als die klassische Mittelschicht. Es gibt Handwerksberufe, wo die Menschen viel, viel mehr ökonomisch studieren, die aber kein Studium haben und nicht unbedingt in journalistischen Berufen arbeiten, in medizinischen Berufen, in sogenannten Berufen mit sozialer Anerkennung, mit sozialem Prestige. Und diese beiden Klassen fühlen sich irgendwie der Mitte zugehörig, aber auch irgendwie nicht. Und sie sind so unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass wir immer noch dieses Bild von einer Klasse haben und einer Mitte, fällt es vielen Menschen aufgrund dessen so ein bisschen schwer. Vor allem die, zum Beispiel das Bildungsprekariat, Menschen, die Doktortitel haben oder viele Abschlüsse haben, aber das gar nicht auf ihrem Bankkonto sehen. Das heißt, daran sehen wir schon an diesem Beispiel, dass es nicht nur reicht, sich auf die Ökonomie zu fokussieren, also was letztendlich auf dem Konto von der jeweiligen Person ist, sondern auch das kulturelle Kapital, um Bourdieu reinzubringen. Also wie viele Bücher lese ich? Was mache ich beruflich? Wie anerkannt ist es, was ich beruflich mache? Mit wem sitze ich zusammen? Was für Zugänge habe ich? Und all das wird in dieser rein ökonomischen Klassifizierung von Klasse einfach nicht mit berücksichtigt.
Aber Sie haben jetzt auch gesagt, die meisten Menschen haben dann doch gesagt, sie gehören irgendwie zur Mitte. Selbst wenn wir diese ökonomische Definition nehmen vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dann gehören fast 50% zu dieser Mittelklasse. Jetzt sagen Sie aber trotzdem, obwohl sich diese Klasse so differenziert hat, diese große Erzählung von der breiten Mittelschicht, ja, von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, wie es der Soziologe Helmut Czelski, wie der das genannt hat, die stimmt gar nicht mehr. Warum denn nicht? Es ist doch faktisch noch die größte Klasse, die Mitte, oder?
Es geht nicht darum, ob die Mitte noch existiert. Es geht eher um die Frage, wer steigt sozial auf? Also die Frage von der Leistungsgesellschaft, beziehungsweise ob das, was ich als Individuum unabhängig meiner Familie tue, ob meine Leistung eine größere Rolle spielt als meine soziale Herkunft. Und wenn wir uns die Frage soziale Mobilität angucken, dann können wir schon sehen, dass es schwieriger wird, sozial aufzusteigen. Das, was ich schon gerade erwähnt hatte, die Bildungsexpansion führt auch zu einer Bildungsinflation. Das heißt, gleichzeitig wird das Studium irgendwie zur Norm, aber gleichzeitig gibt es nur 30% an AkademikerInnen in Deutschland. Und das führt aber dazu, dass Berufe oder Berufsausbildung ohne Studium an Wert verlieren. Das heißt, wir haben mehrere Entwicklungen, um das nochmal so, diese Gedanken quasi einzuordnen. Zum einen ist das, was die klassische Mitte ausgemacht hat, in unserer Gesellschaft nicht mehr oder hat in unserer Gesellschaft nicht mehr dieses Prestige, was es davor hatte. Gleichzeitig führt es zu dieser Bildungsexpansion, das dazu führt, dass es schwieriger wird für diese Klasse. Und mein Punkt ist eher, wie kann ich sozial aufsteigen oder beziehungsweise welche Rolle spielt Leistung in unserer Gesellschaft? Wenn wir uns Untersuchungen anschauen und feststellen, die Herkunft spielt eine größere Rolle als das, was ein Kind letztlich leistet. Das heißt, wir haben dieses Verständnis, dass wir eigentlich in einer gerechten Welt leben, in der jeder oder jede werden kann, was sie möchte. Aber wenn man sich die Statistiken und Studien anguckt, nein, die soziale Herkunft spielt eine größere Rolle. Wenn ich aus einem akademischen Haushalt komme, ist es wahrscheinlicher, dass mein Kind auch studieren wird, als wenn ich nicht aus einem akademischen Haushalt komme. Das heißt, dieses Leistungsversprechen, das sinkt immer mehr, was, glaube ich, zu so einem Wiederkehren, was Sie auch beschrieben haben, es kommen immer mehr Bücher zum Thema Klasse raus, zu dem Wiederkehrbewusstsein für Klassenkämpfe, Klasse, soziale Herkunft, dass wir langsam spüren, es reicht nicht mehr, die Mitte zu sein wie früher. Heute muss man viel, viel mehr leisten, aber gleichzeitig kann man gar nicht so viel leisten, weil es ja eigentlich am Ende ja mehr die Herkunft ist.
Ja, und das beschreiben Sie also gerade als Lüge von der Chancengleichheit, wie es im Untertitel von Ihrem Buch heißt, Ciani Sophia Höder. Dabei sind Sie ja eigentlich das beste Beispiel für diesen Aufstieg. Das beschreiben Sie auch in diesem Buch. Mit 14 Jahren waren Sie selbst mit Ihrer alleinerziehenden Mutter damals bei der Berliner Tafel zum ersten Mal. Sie haben also zur prekären Klasse gehört. Dann haben Sie aber als Erste in Ihrer Familie studiert, teilweise mit Stipendium studiert, teilweise im Ausland studiert. Jetzt sind Sie Journalistin, Autorin, Aufstieg durch Bildung. Sie sind ja das beste Beispiel.
Ich bin das Anti-Beispiel für meine These letztlich. Im Prinzip finde ich es ganz spannend, weil eigentlich bin ich ein Klischee meiner sozialen Erfahrung oder meiner Herkunftserfahrung, weil ich dieses Bedürfnis habe, zwischen diesen Klassen tatsächlich eine Brücke zu schlagen. Weil ich es weiß, wie es sich anfühlt, aus einer prekären Schicht zu kommen und dann in eine andere Schicht zu kommen und festzustellen, okay, die Leute sind nicht geistreicher oder klüger. Die hatten einfach nur per Geburt einen Vorteil. Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr wütend macht gegenüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert und die Strukturen, die wir haben. Und das ist, glaube ich, dann so ganz klassisch, dass Leute, die solche sozialen Übergänge erlebt haben, die Tendenz haben, hier zu sitzen und ein Buch darüber zu schreiben oder sich mehr Gedanken dazu zu machen. Quasi, ich bin ein Anti-Beispiel für meine These, beziehungsweise gleichzeitig sage ich, ich bin ein klassisches Beispiel für meine These, weil wir in unserer Gesellschaft diese AufsteigerInnen-Geschichten lieben. Und wir lieben es, diese Helden oder der Held oder die Heldin zu sehen, die diese ganzen Hürden durchbricht und es schafft. Wir lieben das Selfmade-Konzept. Wir gucken uns diese Geschichte an und lieben einfach diesen Tellerwäscher zum Millionär. Aber letztlich, dadurch, dass wir uns Einzelfälle angucken, die natürlich existieren, es gibt Ausnahmen, es gibt Menschen, die es schaffen. Natürlich muss man genauer in die Biografie reingucken und das könnte man bei mir auch machen. Da gibt es strukturelle Dinge, die mir geholfen haben, dorthin zu kommen, wo ich bin. Sowas wie das BAföG-Amt oder ähnliches, ein zinsloser Studienkredit beispielsweise. Aber dann gibt es ganz viele individuelle Prozesse in meiner Biografie, die dazu geführt haben. Was ich sagen will, ist, wir sind so verliebt in die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionären, dass das zur Norm wird, obwohl es die Ausnahme wird. Und weil wir uns so oft diese Geschichten angucken, führt es gleichzeitig dazu, dass man sich fragt, okay, warum steigen nicht andere so auf, wie zum Beispiel ich? Und das wird dann zu einer Legitimierung für bestehende Strukturen, weil wenn ich immer wieder die Ausnahmen höre und glaube, das ist die Norm, denke ich mir, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Es gibt ja hier und da Leute, die ja immer wieder betonen, dass sie es geschafft haben und die anderen, die es denn nicht schaffen, die geben sich dann nicht genug Mühe. Das wird dann eher als etwas Individuelles oder ein Individuum wird über die Struktur gestellt letztlich.
Die Journalistin und Autorin Ciani Sophia Höder ist zu Gast mit ihrem Buch Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. Darin entlarvt sie die Lüge von der Chancengleichheit. Aufstieg durch Bildung, sagt sie, das ist heute die Ausnahme. Viel wichtiger als die Leistung ist die soziale Herkunft eines Menschen. Und trotzdem lieben wir die Geschichten, die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, auch die Geschichte von der Bildungsaufsteigerin, wie sie Ciani Sophia Höder selbst eine ist. Und damit, mit diesen Geschichten, verschleiern wir aber die Ungerechtigkeit. Frau Höder, welche Geschichten müssen wir uns denn anstatt dieser Aufstiegs- und dieser Ausnahmebiografien erzählen?
Das ist so schwierig, weil einerseits braucht es ja diese Inspirationsquelle und diese Role Models sozusagen, weil Personen sind so tief in ihrer sozialen Klasse sozialisiert und sind so umwoben damit. Das beginnt mit der Wohnpolitik. Wo wohne ich? Wer kann sich die Miete leisten in dem Bezirk, in dem ich wohne? Das führt ja schon zu einer Klassenselektion. Das heißt, es wird ganz schnell, spielen die Kinder mit denselben Kindern aus ähnlichen Herkünften. Dann gehe ich zur Schule. Die wird auch selektiert auf der Basis, was meine Eltern studiert haben oder was sie nicht studiert haben. Das heißt, diese Selektion führt dazu, dass ich immer wieder in meiner Bubble bin, sei es jetzt prekär, sei es klassische Arbeiterinnenschicht, sei es akademisch, was denn dazu führt, dass es schwer ist, sich die andere Klasse vorzustellen oder zu verstehen, wie ich da reinkomme. Das heißt, es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn es irgendjemand in diesem sozialen Kreis unmittelbar gibt, das müssen nicht die Eltern sein, das kann der Onkel sein, die Tante, eine Bekannte, die immer wieder vorbeikommt und sagt, das habe ich studiert, das habe ich gemacht. Und dann gibt es die Möglichkeit des Zugangs, dass ich Fragen stellen kann, wie hast du das gemacht, wie bewirbt man sich an der Uni, wie funktioniert das? Also all das, was für unterschiedliche Klassen aufgrund ihres Habitus so ganz selbstverständlich ist, ist für Menschen, die außerhalb dieser Klasse sind, nicht so selbstverständlich. Sie sehen am Ende immer nur, ich nehme auch das Beispiel im Buch irgendwie, den Superstar, die Sängerin. Okay, sie singt gut, also muss ich gut singen, dann werde ich reich oder dann werde ich erfolgreich. Aber der Bauingenieur, wie er da hingekommen ist, das ist super schwer zu verstehen. Das heißt, es braucht schon ein Vorbild, aber es braucht auch, Klassen müssen sich ein bisschen mehr aufbrechen, um dass sie miteinander in Kontakt treten und so auch mehr Perspektiven in beide Richtungen zulassen.
Sie schreiben jetzt auch, dass Sie das Buch vor allem geschrieben haben für diese Mittelklasse. Mhm. Für auch alle, die vielleicht denken, sie wären die Mittelklasse und als Einladung verstehen, sich mit ihrer Klasse also auseinanderzusetzen. Ja. Ich frage mich tatsächlich gerade bei dem Thema, ob das nicht auch schon so eine gewisse Entlastung mit sich bringen kann, wenn ich sagen kann, ach gut, ich habe jetzt über meine Privilegien nachgedacht, habe jetzt vielleicht festgestellt, ich gehöre zur Mitte, ja, vielleicht gehöre ich sogar zu den Wohlständigen, habe jetzt vielleicht hier dieses kluge Buch von der Frau Höder dazu gelesen, mein Erbe teile ich aber trotzdem nicht, ja, in meiner Altbauwohnung, die genieße ich trotzdem allein. Gibt es da so eine Entlastungssackgasse, in die ich einfach ja, ich habe ja drüber nachgedacht, über meine Klasse. Das ist ja dann schon ein bisschen das, was Frau Höder hier von mir verlangt hat.
So ein Freifahrtschein quasi. Also im Prinzip ist die Intention dieses Buchs, die Folgen von der eigenen sozialen Herkunft sichtbarer zu machen. Dass es nicht nur bedeutet, wie viel Geld ich habe, sondern auch, wen ich liebe, wie alt ich werde, wen ich wähle, wofür ich mich interessiere, womit ich mich beschäftige. Also erstmal so ein Klassenbewusstsein rauszukitzeln. Und mit diesem Klassenbewusstsein, oder beziehungsweise deswegen habe ich das Buch der Tellerwäscher, vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher genannt, kommt dann auch die Realisierung, dass wir eigentlich alle ArbeiterInnen sind, außer diejenigen letztlich, die so viel Wohlstand haben, dass die Menschen für sich arbeiten lassen. Aber jeder Mensch, der lohnarbeitend ist, ist Arbeiter oder Arbeiterin. Und mit diesem Verständnis erhoffe ich mir, dass dadurch die Erkenntnis kommt, dass Klasse uns alle betrifft, beziehungsweise dass wir dann dazu übergehen können, über konkrete Lösungen zu sprechen. Und die wahre Lösung gegen soziale Ungleichheit ist nicht nur kostenlose Bildung, sondern eigentlich Wohlstandsverteilung. Also wir müssen wirklich darüber diskutieren, wie ist der Wohlstand in unserer Gesellschaft verteilt und wie können wir den umverteilen. Das heißt, ich würde mein Buch eher so sehen, dass es eine Einladung ist, als Einstieg sich mit Klassen auseinanderzusetzen, Ideen wie eine radikale Leistungsgesellschaft zu hören, bedingungsloses Grundeinkommen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Lösungsansätze, die ich da anreiße und dann wirklich nochmal darüber nachzudenken, welcher Klasse gehöre ich an. Es soll einfach eine Einladung sein, so eine Identifikation zu schaffen und so einen Raum zu schaffen, oh, das betrifft mich, auch wenn es mir vermeintlich gut geht und ich in der Mitte bin und so vermeintlich unbetroffen bin, will ich, dass wir das als Einladung sehen, in Diskussion zu gehen und einfach auch zu gucken, okay, was kann ich denn machen?
Ciani Sophia Höder hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und wir haben gesprochen über Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher, das neue Buch von Ciani Sophia Höder. Die Lüge von der Chancengleichheit heißt es im Untertitel, ist gerade erschienen im Verlag Hansa Blau, 256 Seiten, 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Der österreichische Schriftsteller Karl Markus Gauss, der wurde vor 2 Jahren mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Denn Gauss, so hieß das damals in der Jurybegründung, der sammle feinfühlige Geschichten von ganz besonderen Orten und Menschen in Europa. Gemeint ist damit oft Orte aus Mittel- und Osteuropa, denn genau dort reist Karl Markus Gauss seit mehr als 20 Jahren umher. Er hat mehrere Reiseberichte und Reportagen in Buchform veröffentlicht. Und gerade ist ein ganz neuer Band erschienen, Schiff aus Stein heißt der. Und meine Kollegin Elke Schlinsuk hat den schon gelesen. Elke, wo war denn dieser Europareisende Karl Markus Gauss dieses Mal unterwegs?
Naja, wie das in diesen preisgekrönten Reportagen waren, die du angesprochen hast, ist es auch hier wieder ein Europa, das es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Das gibt es vielleicht noch an den Rändern, so im Abseitigen, dieses Multikulturelle, da findet er das. Und hier ist es auch wieder das Randständige, was ihn so interessiert, wo er ein Europa findet, wo er seinen besonderen Blick drauf setzen kann. Das sind fast vergessene Orte. Er reist da durch die oberösterreichische Provinz, er reist auch durch italienische Kleinstädte. Aber er ist vor allem viel auf dem Balkan unterwegs, im ehemaligen Jugoslawien. Und hier, vielleicht ist das auch zu erklären, weil er da seine Wurzeln hat. Auch seine Familie hat kommt aus einer donauschwäbischen Familie, die hat sich hier angesiedelt. Und in diesem Kroatien, hier in Serbien, da beobachtet er gerne Alltagsszenen, Straßenszenen und auch gerne sich selbst.
Und was ist jetzt genau das Besondere an diesen Beschreibungen, dann, die du schon angedeutet hast? Was ist das Besondere an diesem Schriftsteller?
Ja, er hat sich selber nicht so als klassischen Wanderer oder Flaneur bezeichnet. Das wäre ihm viel zu einfach oder vielleicht sogar zu klassisch. Das hat er in seiner ihm eigenen Art abgewiesen. Er ist wirklich vielmehr ein Geher und ein Schauer. Und dieses Umherschlendern, das ist, glaube ich, wirklich sein Ding. Vielleicht steckt da drin schon sein Geheimnis, habe ich mich gefragt. Denn dieses Schritttempo, dieses langsame, ruhige, das merkt man seinen Geschichten und seinem Erzählen an. Da ist er mit Gelassenheit und Ruhe unterwegs, immer ohne Uhr am Handgelenk. So beschreibt er sich selbst, dass er die Uhr seit der Matura abgelegt hat. Er braucht seine Zeit. Er sucht und schaut genauer hin. Und so findet er seine Alltagsszenen, Straßenszenen. Er steigt auch auf Zugfahrten kurzerhand aus, um vielleicht nur ganz kurz die Kirche oder ganz kurz diesen einen Dorfplatz zu sehen. Für ihn gibt es, glaube ich, einfach keinen Ort, der es nicht wert ist, mal durchschlendert und erobert zu werden. Und das zeigt er uns in diesem Buch wunderbar.
Und wie transportiert er das Ganze sprachlich?
Na, das ist so eine ganz genaue, ja, suggestive Sprache. Vielleicht muss man so sein, wenn man den kleinsten Dingen auch das Große abgewinnt. Dass ja das Unsichtbare sichtbar macht, vielleicht kann man hier so seine Meisterlichkeit am besten erklären. Ich fand eine Situation so eindrücklich, da war es eine kleine Geste, die bei Gauss reicht, gleich Großes und wenn vielleicht sogar ein Teil der Welt zu erklären. Da beschreibt er sich, da ist er in Ljubljana auf einem Bahnhof, will seine Tochter abholen und der Zug aus Belgrad verspätet sich. Und er fragt den Stationsvorsteher, warum hat dieser Zug Verspätung? Und dieser antwortet mit einer weltumspannenden Geste, alles kann dafür verantwortlich sein. Und ihm reicht das zu einem geschichtlichen Exkurs, um mal ein bisschen auszuschweifen, in historische Landschaften der Habsburger Monarchie zu schauen, in ein Europa, wo alles mit allem zusammenhing. Und diese unterirdischen Verbindungen, die gibt es noch immer. Und wie banal erscheint ihm da die Frage, ob der Zug Verspätung hat, wenn dieser Stationsversteher doch alles mitdenkt, Neues und Altes. Das sind Geschichten, wo man merkt, Geschichte ist immer präsent. Es wird von ihm immer wieder neu erlebt. Und als Welterklärer kommt er wirklich nicht dabei daher. Ich finde gerade schön, wie bescheiden er all seine Episoden erzählt.
Also historisch, assoziativ ein bisschen höre ich auch raus. Wie ist denn der ganze Band jetzt Schiff aus Stein, wie ist der aufgebaut? Gibt es eine Reiseroute, der wir dann lesend folgen?
Ja, das ist schon so entlang der Reiseroute geschrieben, Österreich beginnend, weiter bis runter nach ins ehemalige Jugoslawien. Er ist mit dem Auto unterwegs, er ist mit dem Bus unterwegs, aber am liebsten ist er wirklich im Zug, mit dem Zug unterwegs und am liebsten im alten Waggon, wo man ja buchstäblich noch die Scheiben so runterschieben konnte. Und wie beschreibt er es, wenn man sogar den Geruch der Bahngleise, diese erhitzten Bahngleise schmecken kann? Und so klingt es oft bei Gauss. Das ist wirklich, das sind die Gerüche, das sind die sinnlichen Ausschweifungen, die seine Texte so hervorheben. Da ist es ein akustisches Malen eines heulenden Sturmes oder mal so ein himmlisches Brausen einer Orgel. Also all das suggeriert wirklich so eine Unmittelbarkeit und ein Dabeisein. Ich kann es so erklären, er beschreibt einmal, wie er im serbischen Novi Sad sitzt, inmitten auf einer Verkehrsinsel. Da ist ein Kiosk in tosendem Verkehrslärm, aber er beschreibt die leckeren Speisen, die dort serviert werden und wie er sozusagen in dieser Atmosphäre, in diesem stickigen, heißen Ort buchstäblich diesen Geschmack von Gulasch auf den Lippen am Gaumen hat, weil man sitzt buchstäblich mit dabei. Er schafft es, diese Direktheit und Unmittelbarkeit und er findet auch immer wieder so kleine, skurrile Orte. Wenn er zum Beispiel im staubigen Chisinau, als er in Chisinau ist, als er in Moldawien ist, eine Szene beschreibt, wie er einmal auf einem Friedhof Ostern, ein Ostern des Gedenkens erlebt, wo wirklich alles, was es gibt, von den Einheimischen auf die Grabplatten gelegt wird. Das sind wirklich Eier und Speck und Schnaps. Also man merkt, diese Sinnlichkeit an Eindrücken, die steht bei ihm ganz oben. Es ist überraschend. Meisterlich ist er wirklich immer dann, wenn er ganz subtil und genau all sein Erlebtes beschreibt. Es ist wirklich für mich mehr als ein Reisebuch. Eigentlich möchte man fast am liebsten in den nächsten Zug steigen, um ein paar Orte wenigstens von ihm zu erwischen und zu erhaschen.
Also ein sehr sinnliches Europabuch. Vielleicht gerade passend jetzt zur Vorbereitung auf die Europawahl. Karl Markus Gauss, Schiff aus Stein, Orte und Träume heißt es. Erschienen im Zschollnay Verlag. 144 Seiten, kosten 23 Euro. So ganz viele und ganz grundlegende Dinge im Leben, die weiß man ja erst so richtig zu schätzen, wenn sie nicht mehr klappen wollen. Eine geregelte Verdauung zum Beispiel, eine unbeschwerte Atmung oder auch ein erholsamer Schlaf. Den vermisst die Autorin Theresia Enzensberger schon seit ein paar Jahren, obwohl sie erst Ende 30 ist. Jetzt hat sie ein Essay übers Schlafen geschrieben, genauer ein Essay über die Schlaflosigkeit. Und diesen Essay hat sie auch als Hörbuch eingelesen. Andi Hörmann stellt das vor.
Für die Schlaflosen, die Schlummernden, die Schattenfamilien.
Ihnen widmet Theresia Enzensberger dieses Hörbuch.
Seit Jahren schlage ich mich jetzt schon mit Schlaflosigkeit herum, habe weder Augenringe noch eine geheimnisvolle Aura und möchte mein N20er selbst anschreien, dass es sich gefälligst nicht beschweren soll.
Die qualvollen Erfahrungen vom nächtelangen Wachliegen hat Theresia Enzensberger dazu bewegt, sich dem Thema Schlaf für die im Hansa Verlag erscheinende Buchreihe Leben essayistisch zu nähern. Und das gelingt der Schriftstellerin richtig gut. Sie meandert geschickt zwischen privatem, Kultur- und Politikgeschichtlichem und auch medizinischen Fakten.
Laut eines Berichts der Krankenkasse DRK sind Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter von 35 bis 65 in den 7 Jahren zwischen 2010 und 2017 um 66% angestiegen. 80% der ArbeitnehmerInnen, also ungefähr 34 Millionen Menschen, fühlen sich betroffen. Jeder 10. ArbeitnehmerIn leidet unter Insomnie. Das ist ein Anstieg von 60% seit 2010. Nur eine Minderheit meldet sich krank. Der Gebrauch von Schlaftabletten hat sich seit 2010 verdoppelt.
Das hat Gründe. Sorgen, Nöte, Ängste im Privaten und die besorgniserregende Weltpolitik rauben vielen Menschen den erholsamen Schlaf. Vor allem auch, weil diese angstmachenden Themen sehr nahe kommen. Über das Smartphone nehmen viele das Weltgeschehen mit ins Bett. Interessant wird dieses Hörbuch aber vor allem dann, wenn Theresia Enzensberger von persönlichen Schlafstörungen erzählt, wenn sie mit ihren literarischen Qualitäten dem Essay einen fast schon tagebuchartigen Stil verpasst.
Meine Schlaflosigkeit ist ein Tunnel. Entgegen jeder Empfehlung von Experten der Schlafhygiene bleibe ich liegen, im Warmen, die Augen geschlossen. Ich komme nicht mehr an die Oberfläche. Eigentlich, so heißt es, soll man aufstehen, das Licht anmachen und etwas lesen, bis man müde wird. Diese Leute verstehen nicht, dass es draußen, vom Bett aus besehen, schrecklich kalt und hell ist und das Lesen außerdem nicht langweilig genug ist, um müde zu machen. Also bleibe ich liegen und starre mit geschlossenen Augen in den Tunnel.
Nach etwas mehr als 1,5 Stunden essayistischer Analyse und Reflexion zum Schlaf passiert in diesem Hörbuch dann etwas Merkwürdiges. Plötzlich ist da eine 5-sekündige Pause. Und es geht ohne Ankündigung mit einer Erzählung weiter.
Sorgfältig wischte Jo mit der hauchdünnen, plastikbeschichteten Serviette der Eisdiele an dem dunklen Fleck auf ihrem Knie herum, aber die zarten Blätter erwiesen sich als das Gegenteil von dem, was in der Werbung als saugfähig bezeichnet wird.
Beim Hören stellt man sich sofort die Frage, die Erzählung muss wohl was mit Schlaf zu tun haben. Oder wird hier ein Traum erzählt? Es ist die Geschichte von Jo und Vera, die beiden Freundinnen wohnen zusammen. Aber schnell geht es um die Wahrnehmung von Düften. Das Greifbare verschwimmt dabei mit dem Flüchtigen, die Fiktion mit der Realität. So wie man sich etwa in der Schlafparalyse zwischen Traum und Wirklichkeit befindet.
Um 4 Uhr morgens hörte sie Vera nach Hause kommen. Sie überlegte, aufzustehen und mit ihr zu sprechen, aber ihr Körper lag bleiern in den Kissen, sie konnte sich nicht bewegen.
Schlafen ist ein intelligent gemachtes Hörbuch. Schön auch, dass Theresia Enzensberger es selbst liest. Man lauscht ihrer angekratzten, markigen Stimme wirklich gerne. Gekonnt nimmt sie einen mit in die Welt des Schlafens. Und die der Schlaflosen.
Manche Menschen berichten von rotierenden Gedanken, die sie nicht schlafen lassen, vom Kopfkino. In meinem Kopf herrscht Leere. Ich liege still und in mir ist etwas ganz fürchterlich angeknipst. Jemand weigert sich, das Licht auszumachen.
Im Kopf von Theresia Enzensberger. Sie hat ein Essay über ihre Schlaflosigkeit geschrieben. Schlafen heißt er, gibt's als Hörbuch im Tacheles Verlag und in Buchform bei Hansa Berlin.